Grüß Gott und herzlich willkommen, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ein Gruß auch an alle, die uns jetzt von Radio Maria in Südtirol verbunden sind. Am Donnerstag haben wir Fronleichnam gefeiert, das Hochfest des Leibes und Blutes unseres Herrn Jesus Christus. Ein Tag, an dem die Eucharistie besonders verehrt wird. Die Straßen werden geschmückt, mancherorts werden Blumenteppiche bereitet, wenn die Prozession mit dem Allerheiligsten vorbeizieht. Wie aber sieht es sonst im Rest des Jahres, am Sonntag oder am Alltag, mit unserer Beziehung zur Eucharistie aus? Im Zweiten Vatikanischen Konzil, einem der wichtigsten Dokumente aus der gegenwärtigen Kirchengeschichte, steht: Die Eucharistie ist die Quelle und der Höhepunkt des christlichen Lebens. Und genau diesen Angelpunkt christlichen Lebens wollen wir heute in einem ersten Teil betrachten. Eucharistie, Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens, das ist unser Thema. Und eingeladen dazu haben wir den Jesuitenpater Professor Dr. Anton Wittwer aus Rom. Er ist Professor für Spiritualität an der Universität Gregoriana. Grüß Gott, Herr Pater Wittwer.
Grüß Gott.
Sie selber, Herr Pater Wittwer, sind Jesuit, Sie sind Priester, Ihr Leben ist also geprägt von der Liturgie. Gab es denn in Ihrer Jugend oder in Ihrem Leben auch mal so eine Phase, in der Sie nicht zum Gottesdienst wollten? Und wenn ja, wie hat sich das dann geändert?
Ich muss da natürlich vorausschicken, dass ich von meinem Elternhaus her einfach in die Liturgie gleichsam hineingewachsen bin. Ich bin von Anfang an der Volksschule praktisch täglich zum Gottesdienst gegangen, also zur Eucharistiefeier vor der Schule, zum Schulgottesdienst. Das, was sich dann natürlich auch weiterentwickelt hat, dadurch, dass ich Ministrant wurde, bin ich mit der Liturgie sehr vertraut geworden. Das heißt aber nicht, dass es mit der Liturgie deshalb nie Schwierigkeiten gegeben hat. Wenn ich so an die Jahre meines Studiums in der Theologie denke, also nach 68, war es doch so, dass dort eine Tendenz da war, die Liturgie einfach zu veranstalten, zu machen. Und das hat natürlich sicher dazu geführt, dass mir gerade die Eucharistie innerlich nicht mehr so nahe war, wie sie das zum Beispiel in meiner Kindheit war. Und es war dann wirklich wieder ein neuer Weg, eine innere Beziehung zur Eucharistie und somit auch zur Liturgie insgesamt zu finden.
Dann sind wir gespannt auf Ihren Vortrag, Eucharistie, Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens. Bitte schön.
Ja, wir haben mit dem Fest von Leichnam das Geheimnis der Eucharistie öffentlich bekannt. Und damit den Glauben an die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Altarsakrament zum Ausdruck gebracht. Dennoch müssen wir ja gleichzeitig immer wieder feststellen, dass dieses Glaubensbekenntnis bzw. dieses theologische Bekenntnis im Leben und Empfinden vieler Getaufter kaum eine Entsprechung findet. Ja, dass viele Christen mit der Eucharistie große Schwierigkeiten haben und davon weit entfernt sind, sie als Quelle und Höhepunkt ihres christlichen Lebens zu erfahren und zu glauben. Und so bleiben viele Getaufte der Eucharistiefeier fern und begründen ihr Fernbleiben oft mit ganz ähnlichen Argumenten wie viele Kinder und Jugendliche. Das heißt, dass sie sagen, die Eucharistie ist mir zu langweilig, es gibt zu wenig Aktion und Mitwirkung, sie ist zu unpersönlich und so weiter. Wenn das Zweite Vatikanische Konzil in Lumen Gentium sagt, in der Teilnahme am eucharistischen Opfer, der Quelle und dem Höhepunkt des christlichen Lebens, bringen die Gläubigen das göttliche Opferlamm Gott dar und sich selbst mit ihm, dann steht dieses Bekenntnis in einer großen Spannung zur Glaubenswirklichkeit vieler Christen. Das Erleben dieses großen Abstandes zwischen Glaubenspraxis einerseits und dem Glaubensanspruch führt leicht dazu, dieses Problem als ein Übel unserer Zeit und so als eine Folge einer zunehmenden Säkularisierung zu beklagen. Dabei aber gerade zu übersehen, dass das grundsätzliche Problem vielmehr genauso alt ist wie das Christentum selbst. Das heißt, die Menschen unserer Zeit sind nicht einfach schlechter als frühere Generationen. Sie sind nur anders. Die Einführung des Frontleichnamsfestes in Lüttich im Jahre 1246 ist so nicht nur Ausdruck der Wertschätzung der Eucharistie, sondern gleichzeitig auch eine Antwort auf die ebenso schon damals erlebten Schwierigkeiten mit diesem Glauben an das Geheimnis der Eucharistie. Wenn wir daher über die Feier der Eucharistie nachdenken, um deren Sinn und Geheimnis tiefer zu begreifen, haben wir sowohl die bleibenden Schwierigkeiten des Glaubens, wie gerade auch die für gerade unsere Zeit typischen in den Blick zu nehmen. Denn nur so werden wir die Eucharistiefeier zunehmend wirklich als Quelle und als Höhepunkt unseres christlichen Lebens erkennen und erleben können. Der Glaube als gelebte Beziehung des Menschen zu Gott ist etwas Lebendiges und damit etwas Dynamisches. Das heißt, er ist nicht nur für eine weitere Vertiefung immer wieder offen, sondern er bedarf gerade auch vielmehr immer wieder unseres Mühens, um wirklich dynamisch und lebendig zu bleiben. Und weil der Glauben eben dieses Geschehen in einer Beziehung ist, hängt es auch stets von zwei Seiten ab, nämlich von Gott und vom Menschen. Mit anderen Worten, die Tiefe und Lebendigkeit des Glaubens hängt nicht allein vom Menschen ab, sondern der Glaube ist vielmehr auch immer eine Gnade, ein Geschenk Gottes. Trotz der Notwendigkeit und Wichtigkeit unseres Mühens um eine Vertiefung des Glaubens liegt der Glaube nicht einfach in unseren Händen, sondern er bleibt eine Frucht der erfahrenen Liebe Gottes. Sich dieses Geschenkscharakters unseres Glaubens inne zu werden, sich ihn in Erinnerung zu rufen, ist nicht nur für das Verhältnis der Eucharistie Verständnis, für das Verständnis der Eucharistie, sondern auch deshalb, damit weder die Gläubigen noch die Seelsorger in den Pfarreien angesichts der sichtbar werdenden Glaubensprobleme, gerade auch im Zusammenhang mit der Eucharistie, deswegen mutlos werden und resignieren, sondern vielmehr in glaubender Zuversicht immer wieder miteinander zu überlegen versuchen, in welcher Weise, auf welche Art sie zur Vertiefung der Gottesbeziehung beitragen können. Und gerade dafür möchte ich Ihnen aufgeteilt auf zwei Sendungen einige Anregungen geben. In der heutigen Sendung möchte ich mich vor allem der Frage stellen, wie die Eucharistiefeier für uns zunehmend zu einer Quelle des christlichen Lebens werden kann. Während ich mich in einer späteren Sendung mehr der Eucharistie als Höhepunkt des christlichen Lebens widmen möchte. Ich mache diese Aufteilung, auch wenn sich diese beiden Aspekte letztlich nicht voneinander sauber trennen lassen, sondern sich vielmehr gegenseitig bedingen. Denn nur wer die Eucharistie als lebendige Quelle erfahren hat, wird sie als Höhepunkt seines christlichen Lebens entdecken. Und für wen sie mehr und mehr zum Höhepunkt geworden ist, der wird auch immer wieder zu dieser Quelle zurückkehren, um aus ihr gleichsam immer wieder von Neuem im Alltag seines christlichen Lebens zu schöpfen. In der heutigen Sendung geht es so um die Frage, wofür die Eucharistie eine Quelle ist. Beziehungsweise auch, was macht es uns schwer, die Eucharistie als solche Quelle aufzusuchen? Wenn wir begreifen, dass uns das Thema der Eucharistie zu einer ständigen Erneuerung herausfordert, stellt sich für uns auch zwangsläufig die Frage, was hindert uns daran, wirklich aus der Eucharistie zu leben und die Eucharistie als Quelle unseres geistlichen Lebens zu erfahren? Und damit unser Leben von innen her ganz auf dieses Geheimnis auszurichten. Denn nach einer Quelle sucht wohl nur der Mensch, der Durst hat und der daher vom frischen Wasser schöpfen und trinken möchte. Wenn wir so hier nach den Widerständen fragen, hat dies jedoch nicht nur die Bedeutung einer Feststellung und Auflistung möglicher Schwierigkeiten, sondern diese Frage dient vielmehr selbst schon dazu, die Eucharistie in ihrem Wesen tiefer zu begreifen, tiefer zu verstehen und sie so gerade als die Antwort Gottes auf unsere menschliche Situation zu verstehen, als die Quelle, die Gott selbst uns anbietet, um unseren Durst zu stillen. Um Ihnen diese Hindernisse auf dem Weg zu einem Leben aus der Eucharistie deutlicher machen zu können, möchte ich Ihnen hier nicht nur deren vermutlich abgeschwächtes Auftreten in Ihrem eigenen Leben oder auch vielleicht sogar in Ihrer Pfarrgemeinde vor Augen führen, sondern Ihren Blick vielmehr auf die uns umgebende gesellschaftliche Wirklichkeit lenken. Das heißt, gerade auf jene Welt, in der wir leben und die so unser Leben mitbestimmt, die aber gleichzeitig auch die Welt ist, in die hinein wir als Christen gesandt sind, um dieser Welt das Geheimnis des Glaubens, das Geheimnis der Eucharistie zu verkünden. Und von diesem Blick auf die Welt ausgehend ist es dann auch leichter, im Weiteren nach deren Auswirkungen sowohl im Leben der Kirche zu fragen und diese zu verdeutlichen, wie auch die Folgen bei uns selbst wahrzunehmen. Wie wirkt sich die Welt auf uns aus? Was kennzeichnet nun diese Welt, in der wir leben? Als ein erstes Kennzeichen ist sicher zu nennen, dass Gott vielen Menschen zunehmend gleichgültig geworden ist und wir teilweise in einer Situation eines praktischen Atheismus leben. Das Problem ist nicht die kämpferische Leugnung Gottes, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Menschen das Gefühl haben, Gott nicht zu brauchen. Und zwar so, dass sie meinen, dass sie eigentlich fast alles selbst und alleine machen könnten. Mit anderen Worten, unsere Welt, in der wir leben, ist geprägt von einem Denken der Machbarkeit von allem. Dieses Denken bestimmt auch weitgehend die Glaubenspraxis vieler Christen. Das heißt, sie versuchen, den Glauben in ihre eigene Verfügungsgewalt zu bringen. Sie betrachten den Glauben so oft einfach als etwas, was ihrer Selbstverwirklichung zu dienen hat. Und gerade so degradieren sie den Glauben zu einem Mittel, um sich selbst ruhig und ausgeglichen zu fühlen, ruhig und ausgeglichen zu werden und besser zu sich selbst stehen zu können. Für viele Menschen haben so das Gebet und verschiedene Glaubenspraxisen oft nur noch wenig mit Gott zu tun und meist noch viel weniger mit Jesus Christus. Ihr geistliches Tun wird damit zunehmend ein Zeichen des Versuchs, aus eigener Kraft selbst sich erlösen zu wollen. New Age ist eine Ausgestaltung dieser Weise des Denkens, die aus dem Glauben im Grunde eine Selbsterfahrungsschule macht und ihn damit in ein Mittel der Selbsterlösung verkehrt. dieses Machbarkeitsdenken bestimmt aber auch zu einem großen Teil das Leben der Kirche. Ganz gleich, ob wir hier auf die verschiedenen Bemühungen aktiver Laien schauen, die die Kirche nach ihren Vorstellungen umgestalten und erneuern möchten, oder ob wir auf die oft ängstliche Reaktion von Vertretern aus der Kirchenleitung blicken, die mit ihrer Macht die Kirche zu verteidigen suchen. In beiden Fällen wird deutlich, wie beherrschend diese Tendenz ist, die Kirche machen zu wollen, sowohl im Großen wie im Kleinen. Die Kirche wird damit aber im Erleben der Menschen immer mehr zu einem menschlichen Werk, deren Menschlichkeit und Schwachheit dann wiederum Grund genug bietet, um aus ihr auszutreten oder sich gegen die Kirche aufzulehnen. Und je mehr von den verschiedensten Seiten versucht wird, die Kirche zu machen, und dies durchaus mit der guten Absicht, so eine gute und geschwisterliche Kirche zu schaffen, umso erbitterter werden in dieser Kirche letztlich die Machtkämpfe. Denn überall, wo die Machbarkeit das Denken bewegt, sind die Macht und die Machtausübung nicht weit. Sie sind vielmehr nahezu allgegenwärtig. Auch wenn ich, wie ich schon eingangs gesagt habe, der Glauben nach außen hin als ein Geschenk und als eine Gnade bekannt wird, so zeigt sich dennoch in der Glaubenspraxis vieler Gläubigen und ebenso auch bei vielen Seelsorgern natürlich, diese Denkhaltung, die den Glauben selbst machen zu können meint. Das heißt, sie haben den Eindruck, dass sie den Glauben sowohl in sich selbst wie auch in anderen durch ihr Tun hervorbringen können. Auf den ersten Blick mag ein solches Verhalten vielleicht vielfach sogar als Ausdruck eines vertrauensvollen und inständigen Gebetes erscheinen. Doch bei genauerem Zusehen offenbart es sich jedoch vielmehr oft als eine Haltung, Gott in die eigene Verfügung bringen zu wollen. Und dies gilt nicht nur für die sogenannten normalen Gläubigen, sondern auch für viele vorbildliche Gestalten des Glaubens. Zu dieser schmerzlichen und letztlich überaus befreienden Einsicht mussten auch viele Heilige kommen, wie beispielsweise ein Ignatius von Loyola, der mit seinen vielstündigen Gebeten, mit Fasten und Bußübungen in eine solche Haltung hineingetreten ist und der durch Gott selbst aus dieser Situation befreit werden musste, dass er gespürt hat, nein, so komme ich nicht weiter. Bei uns selbst äußert sich eine solche Haltung etwa in allen Formen von Ratschlägen, durch die wir andere auffordern, ihren Glauben mittels aszetischer Übungen machen zu wollen und damit ihre vorhandenen Schwierigkeiten und Probleme zu überwinden. Mit anderen Worten, wir tun dies letztlich überall dort, wo wir andere zu einem eigenmächtigen und selbsterlösenderischen Tun einladen, statt sie zu einem tieferen Vertrauen in Gott und seinem wirklich lebendigen Gehorsam gegenüber Jesus Christus zu führen. Und von solchem Machbarkeitsdenken ist in der Vergangenheit auch die Liturgie nicht verschont geblieben. Mit einer neuen Gestaltung der Liturgie, gerade auch der Eucharistiefeier, wurde versucht, die immer leerer werdenden Kirchen wieder neu zu füllen, wenn auch meist ohne wirklich nachhaltenden Erfolg. Die Liturgie wurde dabei oft mehr gemacht als gefeiert. Und damit trat der Inhalt und damit das Wesen der Feier gegenüber der Gestaltung fast zwangsläufig immer mehr in den Hintergrund. Eine Folge davon ist, dass für viele Gläubige so nur der Wortgottesdienst interessant erscheint, während sie den sogenannten Opfergottesdienst zuweilen eher als ein unnötiges Anhängsel erleben. Aus diesem Grund ist es ja auch nicht sehr verwunderlich, dass viele, die sich selbst als gute Christen bezeichnen, die sonntägliche Eucharistiefeier nur fallweise besuchen, weil sie bisher keinen inneren, tieferen Kontakt, keine innere Beziehung zu ihr gefunden haben. Die Welt, in der wir leben, ist jedoch nicht nur von diesem Denken menschlicher Machbarkeit geprägt, sondern sie zeigt sich auch als eine, die durch eine starke Beziehungslosigkeit und mangelnde Solidarität gekennzeichnet ist. Das heißt, der Mensch möchte nicht auf andere angewiesen sein und so von diesen abhängig werden. Seine Haltung dem anderen Menschen gegenüber ist daher vielmehr oft eine, die diesem zu verstehen gibt: Ich brauche dich nicht. Ich bin nicht auf dich angewiesen. Damit wird aber der andere Mensch leicht zu einem austauschbaren Objekt. Konkret bedeutet dies, dass sich der Mensch des anderen nur so lange bedient, wie ihm dieser nützt. Und er schiebt ihn dann genauso schnell auch wieder beiseite und tauscht ihn gegen einen anderen aus, wenn er ihm nicht mehr nützlich erscheint. So wie dies vielfach bei Ehescheidungen oft in sehr dramatischer Weise dann deutlich wird. Das Gefühl für eine bleibende Verantwortung ist so erschwert. Und die Bedeutung der Treue wird durch eine solche Haltung, die alles nur im Blick auf sich selbst bewertet, sehr geschwächt. In dieser Situation lautet dann die charakteristische und beherrschende Frage, die wir oft zu hören bekommen, wohl einfach nur: Was bringt mir das alles? Wozu nützt es mir? Diese Haltung, die sich selbst zum Maßstab und zum Mittelpunkt von allem macht, offenbart sich beim geistlichen Leben im engeren Sinne, beispielsweise dort, wo das Gebet und andere geistliche Übungen vernachlässigt werden, weil sie nichts bringen. Weil man das Gefühl hat, dass sie mich nicht direkt weiterfühlen. Sie zeigt sich aber ebenso auch bei den Diensten an anderen Menschen oder einer konkreten Gemeinschaft, wo diese genau in dem Maße unterbleiben, wie sie nichts zu bringen scheinen. Oder wo sie aus dem Mangel an wirklicher Beziehung und Verantwortlichkeit gegenüber anderen nur oberflächlich und unvollständig geleistet werden. Im kirchlichen Leben bringt eine solche Haltung zwar viele Strohfeuer hervor, an denen man sich jedoch nicht wirklich erwärmen kann. Während dagegen Berufungen als dauerhafte Freuer eher selten sind. Das heißt, viele Menschen sind zwar durchaus bereit, sich in der Kirche aktiv zu engagieren, aber nur so lange und in dem Maße, wie die Kirche sich genau in die Richtung bewegt, in die sie eigentlich selber gehen wollen und in der sie die Kirche haben wollen. Wo die Kirche dann dagegen einen etwas anderen Weg aufzeigt und zu diesem anderen Weg einlädt, drehen sie dann sehr leicht den Rücken und fordern dann von der Kirche die Bekehrung, kaum aber ihre eigene Bekehrung und die Erneuerung und Vertiefung ihres eigenen geistlichen Lebens. Einen dritten Grundzug, der die Welt, in der wir leben, kennzeichnet, ist eine weit verbreitete Orientierungslosigkeit und Unsicherheit der Menschen. Der Mensch fühlt sich durch die Unüberschaubarkeit der eigenen Lebenswelt überfordert. Und die Komplexität der Lebenszusammenhänge und Lebensvollzüge machen es ihm schwer, darin seinen Ort zu finden und seinen Lebensweg zu suchen. Gegenüber diesem großen und für ihn weitgehend unüberschaubaren Ganzen erlebt sich der Mensch ohnmächtig und ausgeliefert. Der Mensch fühlt sich sehr verunsichert, weil er nicht weiß, wo und wie er hier ansetzen könnte, um an einer Veränderung und Gestaltung dieser seiner Lebenswelt mitwirken zu können. Gerade weil dies eine Situation bedeutet, durch die sich der Mensch existenziell bedroht fühlt, versucht er die Tatsache, dass er unmittelbar nur sehr wenig verändern kann und dabei zudem auch viele andere angewiesen ist, möglichst zu verdrängen. Und diese Tendenz der Verdrängung einer sehr komplexen Lebenswirklichkeit bildet dann den Boden für die verschiedensten Formen eines Fundamentalismus. Eines Fundamentalismus, der die Wirklichkeit auf Kosten der Wahrheit vereinfacht und so scheinbar unkomplizierte und schnelle Lösungen anbietet. Und der nach Sicherheit und Orientierung suchende Mensch nimmt dann solche Angebote sehr leicht mit einer blinden Offenheit an, gerade weil ihm diese Lösungen auch sehr leicht machbar erscheinen. Das heißt, gerade die als erstes genannte Tendenz, an die Machbarkeit von allem zu glauben, begünstigt diese oft sehr naive und unüberlegte Offenheit für solche einfache Lösungsmodelle, die nur auf das Oberflächliche und damit auf das Erscheinungsbild ausgerichtet sind, kaum aber auf das wirklich Wesentliche und Bleibende. Wie sehr sich diese Situation der Orientierungslosigkeit und Verunsicherung auch in der Kirche selbst ausgebreitet hat, ist nur allzu deutlich. Die Bischöfe fühlen sich oft sehr unsicher und überfordert. Aber auch die Forderungen von Seiten der Gläubigen sind oft nur der Ausdruck ihrer eigenen Ohnmacht und Hilflosigkeit. Wenn ich so etwas sage, geht es mir nicht um eine Anklage oder Verurteilung irgendwelcher einzelner Menschen, sondern vielmehr darum, auf diese Weise deutlicher wahrzunehmen, wie etwas von all dem in uns allen lebendig ist und wie sehr wir so letztlich alle der Orientierung und damit der Versicherung bedürfen. Wenn ich konkret auf die Glaubenssituation und die Glaubenspraxis der einzelnen Christen blicke, dann äußert sich diese Situation in einem starken Verlangen nach Sicherheit und Klarheit. So verlangen etwa heute viele Menschen nach einer Unterscheidung der Geister. Jedoch nicht so sehr aus einem Verlangen, damit je mehr nach dem Willen Gottes zu suchen und aus dem Vertrauen in Gott zu leben, sondern vielmehr, um durch diese Unterscheidung Sicherheit für sich selbst zu bekommen. Das heißt, diese Suche nach Unterscheidung der Geister ist mehr eine Suche nach Zeichen und die Forderung nach Beweisen, so wie sie auch die Menschen damals immer wieder von Jesus verlangten, nicht aber ein Zeichen der inneren Bereitschaft und Fähigkeit zu einer vertrauensvollen Hingabe an ihn. Mit anderen Worten gesagt, wir möchten so das Leben lieber noch mehr in unsere eigene Hand nehmen, als es wirklich an Christus zu verlieren. Wir nehmen so zwar viel auf uns, doch sind wir aus der eigenen Kraft heraus nicht letztlich nicht fähig, uns selbst zu geben. Ein letzter Punkt, der unsere gesellschaftliche Lebenswelt kennzeichnet und den ich hier nennen möchte und der gerade auch für die Beziehung zur Eucharistie von großer Bedeutung scheint, ist die weitgehende Verdrängung der eigenen Unerlöstheit. Das heißt, die Verdrängung von Schuld und Sünde. Die zuvor genannte Verunsicherung und Orientierungslosigkeit machen dem Menschen es zunehmend schwerer oder oft sogar unmöglich, wirklich zu sich selbst zu stehen. Und um vor sich selbst und vor anderen nicht gefühlsmäßig unterzugehen, neigt der Mensch dazu, seine eigene Ohnmacht zu verdrängen. Das heißt, er verbirgt daher seine Begrenztheit und Schwachheit. Er überspielt die Wirklichkeit von Schuld und Sünde. Auf diese Weise verdrängt etwa unsere Gesellschaft, in der wir leben, all jene Dinge, die uns zu schaffen machen könnten und die uns selbst in Frage stellen. So etwa, wenn die Behinderten, so wie viele alte und kranke Menschen, einfach in Heime abgeschoben werden, damit sie unserem Blickfeld entzogen sind. Oder wo irgendetwas schief läuft und daneben geht, dass dann die Schuld meist nicht bei sich selbst, sondern vielmehr bei den anderen gesucht wird. Das heißt beim politischen Gegner, bei den zu vielen Flüchtlingen und Ausländern oder auch in der weltwirtschaftlichen, wirtschaftspolitischen Situation oder auch in anderen Dingen. Diese Verdrängung von Problemen und von Schuld gibt es aber genauso in der Kirche. Wie schwer tut sich die Kirche, konkret zu ihrer Schuld und ihrem Versagen in der Vergangenheit zu stehen? Ja, es ist viel leichter, einfach nur allgemein von der sündigen Kirche zu reden, als von ihren Sünden. Viele Fragen und Probleme werden so mehr vor sich hergeschoben und verdrängt, als wirklich nach einer Lösung und Entscheidung gesucht. Und dieses Nicht-Entscheiden ist zwar sicher auch eine Entscheidung, doch wird gerade auf diese Weise die Unerlöstheit nur weiter festgeschrieben und zuweilen sogar noch weiter vertieft. Wo Sünde und Schuld beziehungsweise die Erlösungsbedürftigkeit verdrängt werden, ist es schwer, Erlösung zu erfahren. Der Mensch möchte zwar Erlösung erfahren, doch wehrt er sich durch die Verdrängung gerade gegen das, was er selbst zutiefst ersehnt. Und in einer Gesellschaft, die ständig alles Negative verdrängt, weil es ja nicht sein dürfte, gibt es auch immer seltener jene Situationen, in denen ein Mensch dem anderen in der Haltung begegnet, so wie Jesus den Sündern entgegengetreten ist und wie er ihnen versucht hat, zu verstehen zu geben: Fürchte dich nicht, hab Vertrauen, deine Sünden sind dir vergeben. Fang wieder neu an, sündige nicht mehr. Gerade das Machbarkeitsdenken, wie es auch in den Pharisäern da war, führt dazu, den anderen wegen seiner Schuld und wegen seines Versagens anzuklagen und zu verurteilen und ihn gerade so zu entmutigen, statt ihn vielmehr aufzurichten und zu ermutigen und ihm so zu helfen, die Konsequenzen seines Versagens auf sich zu nehmen und die Konsequenzen vielleicht so auch gemeinsam mit ihm zu tragen. Die Antwort Gottes auf diese Situation einer sich so zeigenden Welt ist letztlich keine andere als die von Jesus am Beginn seiner Verkündigung genannte, wenn er sagt: Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Verkündigung Jesu ist das Mühen, den Menschen die Augen, die Ohren und ihr Herz zu öffnen für das Tun Gottes, für die Liebe Gottes. Und die Menschen so aufzufordern, sich dieser Liebe anzuvertrauen. Er zeigt den Menschen die Liebe Gottes, wenn er sagt, das Reich Gottes ist nahe, und hilft ihnen, sich dieser Liebe zuzuwenden, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Dieser Weg der Offenbarung der Liebe Gottes findet in der Leidensgeschichte Jesu, in der Hingabe seines Lebens für uns, seinen Höhepunkt, wie er dies seinen Jüngern in den Abschiedsreden deutlich zu machen versuchte. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Die Leidensgeschichte als die größte und tiefste Offenbarung der Liebe Gottes muss aber im Glauben erfahren und ergriffen werden. Wo dies nicht geschieht, bleibt sie etwas Unverständliches und letztlich Bedrohliches. Es gilt hier dann das, was Paulus den Korinthern sagt: Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden die Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Hierin liegt auch der Grund dafür, dass die religiöse Erneuerung in der Geschichte der Kirche immer wieder von der vertieften Auseinandersetzung und Betrachtung der Leidensgeschichte seinen Ausgang genommen hat. Das heißt, vom Schauen auf den, den sie durchbohrt haben. In der Betrachtung der Leidensgeschichte geht es jedoch nicht so sehr um eine Sensibilisierung für das Leid als solches, sondern vielmehr um einen Weg der Erfahrung der Liebe Gottes zu uns Menschen. Im Abendmahl hat Jesus diese Hingabe, die uns Leben gibt, vorweggenommen und uns dieses Mahl anvertraut und übertragen. Übertragen als die ständige Erinnerung an seine Liebe. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das heißt, die Eucharistie ist das Mahl, zu dem uns Jesus einlädt, um uns sich selbst zu schenken und um uns fähig zu machen, darin seine Hingabe und sein Opfer am Kreuz zu sehen und so seine Liebe tiefer zu erkennen und zu erfahren. Die äußere Gestalt der Eucharistie ist das Mahl. Das innere Geheimnis aber ist das Opfer Jesu. Es ist seine liebende Selbsthingabe für uns. In dem Maße, wie die Eucharistiefeier von uns nur als Mahl gesehen und erfahren wird, bleiben wir bei der äußeren Gestalt stehen. Und damit bleibt auch die geistliche Fruchtbarkeit dieser Feier für uns letztlich dürftig. Die Gestaltung der Liturgie soll den Gläubigen helfen, sich innerlich für das zu betrachtende Geheimnis der Hingabe Jesu Christi am Kreuz immer mehr zu öffnen. Das heißt, die Gestaltung der Liturgie hat so nicht bloß auf deren Ausschmückung abzuzielen, sondern sie soll vielmehr darauf ausgerichtet sein, dieses Geheimnis der Liebe Gottes, das hier gefeiert und bekannt wird, deutlicher und klarer zu sehen, es tiefer zu erfahren und von diesem Geheimnis immer mehr geprägt zu werden. wo die Eucharistiefeier einseitig nur als Mahl verstanden wird, entsteht verstärkt das Gefühl, diese Feier selbst machen zu können. Und damit werden dann auch sicher richtige Formulierungen, wie etwa die, wenn von der feiernden Gemeinde gesprochen wird, leicht missverständlich. Ja, sie können im Extremfall bis dorthin führen, dass diese feiernde Gemeinde dann meint, letztlich auf den Priester verzichten zu können, dass sie ja selbst die Eucharistie feiert. Die Eucharistiefeier, die Eucharistie dagegen wirklich als das Geheimnis der Liebe begriffen wird. Dort wird immer tiefer deutlich, dass nicht über sie verfügt werden kann. Denn die Liebe ist nicht machbar und erzwingbar. Wir können die Liebe immer nur als Geschenk empfangen. Und wir können nur um die Liebe bitten. Diese innere Erfahrung und Einsicht, dass die Eucharistie nicht selbst gemacht werden kann, hat nicht nur Konsequenzen für das Selbstverständnis des Priesters, sondern auch für die Erfahrung der mit ihm feiernden Gemeinde. Der Priester kann in der Epiklese, das heißt im Gebet der Herabrufung des Heiligen Geistes auf die Gaben von Brot und Wein, auch selbst immer nur wieder darum bitten, dass Gott dieses Geheimnis seiner Liebe neu in unserer Mitte Wirklichkeit werden lasse, damit wir so aus der Eucharistie Kraft schöpfen können und dass sie verwandelt werden. Dadurch wird aber auch die mit ihm feiernde Gemeinde immer tiefer begreifen, dass die Eucharistie für uns alle ein Geschenk ist. Eben dieses Geschenk seiner Liebe und seiner Gegenwart unter uns. Bei einem Mühen des Menschen, zu einem solchen tieferen Verständnis der Eucharistie und seinem Leben aus der Eucharistie zu finden, ist jedoch nicht so sehr die Zeit, die jemand gleichsam vor dem Tabernakel vollbringt, oder die äußerlich gehaltene Stunde der Anbetung das Entscheidende, sondern vielmehr, ob dadurch jene Haltung und Sehnsucht geweckt und verlebendigt wird, welche die eucharistische Anbetung letztlich zum Ziel hat, beziehungsweise haben soll. Nämlich Menschen zu werden, die vom Blick auf das unbegreifbare Geheimnis der Liebe Gottes nicht mehr loskommen und so immer mehr von dieser Liebe verwandelt werden. Auch wenn die Menschen in ihrer Sorge um das Leben, das sie gewinnen wollen, vielfach so leben, als ob sie auf diese Liebe verzichten könnten, so gibt es in ihnen doch eine tiefe Sehnsucht nach dieser Liebe. Eben eine Sehnsucht nach Liebe und Geliebtsein. Es geht ihnen wie Petrus, der sie zunächst ebenso nicht die Füße waschen lassen wollte. Doch als er begriff, dass davon die Gemeinschaft mit Jesus abhängt, wollte er alles. Wir haben daher allen Menschen deutlich zu machen, dass der Glaube an Gott, der Glaube an Jesus Christus, ebenso aber auch unser Vertrauen in ihn und die Erfahrung der Erlösung von der lebendigen Erfahrung seiner Liebe abhängig sind und damit eben genau von dem, was wir in der Eucharistiefeier feiern. Wenn wir die Eucharistie immer wieder in der Absicht feiern, die Liebe des für uns gekreuzigten Herrn zu betrachten und diese Liebe innerlich als den Auftrag zur Nachfolge zu verstehen und diesem Bekenntnis diese Liebe zutiefst zu bedürfen, dann kann uns die Eucharistiefeier auch schrittweise verwandeln und uns zu Menschen machen, die wahrhaft immer mehr an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilhaben. Das heißt, die Eucharistiefeier kann uns zunehmend befreien vom Machbarkeitsdenken und Machbarkeitsstreben, weil sie uns deutlich macht, dass Liebe und Geliebtwerden nicht machbar und erzwingbar sind, sondern immer ein Geschenk bleiben, auch wenn wir auf dieses Geschenk noch so sehr angewiesen sind und es wahrhaftig nötig haben. Die Eucharistiefeier kann uns aber auch wahre Solidarität lehren und uns zu einer Solidarität befähigen, wenn wir Tag für Tag darum bitten, dass diese eucharistische Gesinnung der Hingabe und des Lebens für andere auch in unserem Leben und Handeln je mehr Wirklichkeit werden möge. Und wo unser Leben auf die Eucharistie ausgerichtet ist, erhält unser Leben zwar nicht in dem Sinne eine Orientierung, dass uns damit etwa die Wege unserer Zukunft klar vor Augen liegen würden. Wohl aber in dem Sinne, dass wir uns, gerade aus dieser Erfahrung der Liebe Jesu Christi, keine falschen Sorgen mehr um unsere eigene Zukunft machen, sondern vielmehr uns vertrauensvoll von Gott auf unserem Weg der Hingabe und der Liebe führen lassen. Die Eucharistiefeier kann uns aber auch in dem verwandeln, dass sie uns die Angst vor unserer Schwachheit und Schuld nimmt, dass sie uns aufrichtet und ermutigt, weil sie das tröstende und barmherzige Wort Gottes an die Sünder ist. Fürchte dich nicht, deine Sünden sind dir vergeben. Fang wieder neu an. Das heißt, die Eucharistiefeier wird uns mehr und mehr zu der Erfahrung hinführen, die dem Apostel Paulus geschenkt war, wenn er sagt: Meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. In diesem Sinne ist die Eucharistie die Antwort Gottes auf die Nöte jeder Zeit und so gerade auch auf die Nöte unserer Zeit, auf die Nöte der Menschen und auf unsere eigene Not. Von uns hängt es jedoch ab, ob wir diese Antwort glauben zu ergreifen suchen und aus ihr als unserer Quelle zu schöpfen suchen, damit die Eucharistiefeier dann immer mehr aus dieser persönlich gemachten Erfahrung zu einer Quelle nicht nur unseres eigenen christlichen Lebens wird, sondern dass wir sie so auch als Quelle des christlichen Lebens anderen verkünden können und ihnen so die Liebe Gottes wahrhaft bezeugen. Das heißt, damit wir fähig werden, anderen durch unser Leben aus der Eucharistie zu sagen und zu bezeugen: Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören.
Eucharistie, Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens, das ist das Thema unserer Sendung heute in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Der erste Teil mit Professor Dr. Anton Wittwer aus Rom. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie eine CD bestellen bei Radio Horeb. Montags bis freitags sind die Kollegen für Sie da oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Den zweiten Teil können Sie am 24. August hier bei Radio Horeb hören. Herr Professor Wittwer, Ihnen herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
Ja. Herr Jesus Christus, du ließest den Apostel Petrus immer tiefer erkennen, wie sehr er auf deine Liebe angewiesen ist. Du hast ihm geholfen, dass er schrittweise bereit wurde, sich von dir die Füße waschen zu lassen. Auf diese Weise bietest du uns die Eucharistie an. Du lädst uns ein, uns immer mehr von ihr zu nähren, sie immer mehr als Quelle zu verstehen und zu begreifen. Mach du uns offen, lass du uns deine Einladung erkennen und zu dir hinkommen, auch dort, wenn uns viele Zweifel und Schwierigkeiten stehen bleiben. Dass die Schwierigkeiten und die Grenzen, die Schwachheit unseres Glaubens, die wir in uns erleben, nicht zum Hindernis wird, sondern vielmehr der Ausgangspunkt, uns dir immer tiefer anzuvertrauen. Dies wünsche ich Ihnen von Herzen und dafür wünsche ich Ihnen den Segen des dreifaltigen Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen. Danke und alles Gute nach Rom.
Bitte sehr.
Auf Wiederhören.
Danke.
Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.